Und bevor es losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor und das ist diese Woche BookBeat. BookBeat ist quasi das Netflix für Hörbücher. Ihr zahlt eine Flatrate und könnt dann Hörbücher hören en masse. Aus den verschiedensten Kategorien, ihr könnt die alten Schulklassiker nachholen, ihr könnt die aktuellen Romane hören, ihr könnt Sachbücher hören. Also was ihr möchtet, über 10.000 Stück sind dort für euch. Und was mir sehr gut gefällt, ist, dass Marc-Uwe Kling jetzt auch bei BookBeat ist mit den Känguru-Chroniken. Sehr, sehr geil. Also ich finde, die Känguru-Chroniken waren immer mega witzig.
Ja.
Und ich habe die nochmal gehört. Ich war letztens auf einer längeren Fahrt. Schön durchgehört. Marc-Uwe Kling schreibt einfach super witzig. Es ist leichte Unterhaltung, ohne seichte Unterhaltung zu sein. Und das, finde ich, ist bei ihm sehr, sehr geil. Hat auch 4,7 Sterne bei BookBeat bekommen. Also fanden da andere auch gut.
Wenn ihr die Känguru-Chroniken hören wollt, haben wir einen Rabattcode für euch, nämlich auf bookbeat.de/bestefreundinnen bekommt ihr den ersten Monat gratis. Und wenn ihr euch dann weiter für BookBeat entscheiden wollt, dann gibt es zwei unterschiedliche Abo-Modelle. Einmal für 9,99 € könnt ihr 25 Stunden Hörbücher hören und da switchen so oft, wie ihr wollt. Oder für 19,99 € das Premium-Abo, wo ihr so viele Hörbücher hören könnt, wie ihr wollt, also eine echte Flatrate. Das alles findet ihr auf bookbeat.de.
Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht. Leg mich doch am Arsch.
Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen.
Hallo.
Euer Abführmittel für die Ohren.
Mm.
Und heute geht es um Besser Bimsen. Das ist nicht nur eine Alliteration, sondern wir haben auch noch einen Gast dazu, die keinen Alliterationsnamen hat. Gianna Baccio. Hallo.
Hallo. Schön, dass ich heute hier sein darf. Dankeschön.
Claro, du bist ja Sexpertin. Ich weiß, das Wort ist ein bisschen ausgelutscht, ne?
Minimal.
Wortwörtlich.
Wurden aber, wir nicht mal Sexperte genannt?
Oh Gott, irgendwie? Wir hassen es.
Und wir haben dann gesagt, bitte nicht.
Wir sind tatsächlich keine Sexperten.
Sind wir nicht alle irgendwie Sexperten? Ja, Paula Lambert und alle, die ja irgendwas mal mit dem Thema Sex gemacht haben, die jemals schon mal Sex hatten, sind Sexperten wahrscheinlich.
Ist das so?
Nein,
ist so
aber
immer
ich,
wie Rocco Siffredi als Pornostar auch Sexperte?
Wahrscheinlich.
Er ist wahrscheinlich mehr
Sexperte. Der hatte viel Sex.
Der hatte sehr viel Sex. Angeblich ist es der Mann, der mit den meisten Frauen auf der Welt geschlafen hat. Über 3000 Stück.
Wow.
Stück. Ist auch ganz geil. Man zählt in Stück.
Im Pornobusiness. Über 3000 Personen. Aber ich finde, wenn das so eine Vielzahl ist, also.
Dann wärst du noch Stück.
Nein, natürlich nicht. Er hatte über 3000 Mal Liebe gemacht.
Mhm.
Ja, als Expertin, Sexualpädagogin bin ich so von meiner Ausbildung her, aber es sagen natürlich schon viele.
Ach, du bist Sexualpädagogin auch?
Ja.
Wow. Also du hast dich auf jeden Fall auf die weibliche Lust spezialisiert. Wie kommt man denn dazu? Also wenn du deinen Großeltern erklären müsstest, was du beruflich machst, was sagst du denn? Ich beschäftige mich mit den primären Geschlechtsorganen und verdiene damit Geld. Was bist du? Nein.
Ich vor meinen Großeltern würde ich tatsächlich jetzt viel drum herum reden. Ich habe dieses Gespräch immer vermieden. Also dann würde ich irgendwas
nie,
über Liebe, Beziehung. Ich glaube, die fragen wiederum eher meine Eltern, was denn das Enkelkind macht. Also nein, die fragen mich nicht persönlich, ich glaube, weil sie ahnen. Doch, meine Oma, die hat mir mal ein Buch über Sex geschenkt. Da ging es um kölsche Sexweisheiten. Ich komme ja aus dem Rheinland. Und meine Oma hat das dann irgendwie nur sehr errötet übergeben und hat gesagt, hier, du machst doch irgendwie sowas mit dem Thema. Du machst das doch total gerne.
Sex. Machen wir das nicht alle
das
gerne.
Das ist irgendwie doch dann unangenehm.
Aber ist es schwieriger, mit der Oma drüber zu reden, als mit den eigenen Eltern? Also ich, Oma wäre für mich so, wenn die mich fragt, würde ich zwar sagen, aber am Ende wäre es mir auch irgendwie egal.
Weil die überhaupt gar keinen Bezug mehr dazu hat?
Genau.
Ja, die sind aber doch, meine Großeltern sind schon noch konservativer als meine Eltern.
Haben
was
die noch
was heißen soll. Meine Großeltern leben auch bis auf meine eine Oma jetzt nicht mehr und ich glaube, da war nicht mehr viel los.
Ah, okay, gut. Wenn die noch Sex hätten, es wäre sehr besorgniserregend, wenn ein Part nicht mehr leben würde. Okay, aber das führt uns hier in eine ganz andere Richtung. Okay, wir haben ein paar Fragen für dich. Und zwar, wenn du dich selber einstufen müsstest, auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist so Uli Hoeneß, jemand, der schwitzt beim Masturbieren und vermutlich nicht sehr gut im Bett ist, aber wer weiß, ne?
Ja.
Und 10 ist so jemand wie Eros Ramazzotti, jemand, der sehr leichtfüßig ist, ein guter Küsser und einfach in seinem Körper zu Hause. Auf der BIM-Skala, wo würdest du dich selber einstufen?
Okay, erstmal sind deine Einteilungen jetzt, glaube ich, irgendwie deiner Fantasie entsprungen. Woher willst du wissen, dass ein Eros Ramazzotti leichtfüßig und unterwegs ist und gerne küsst?
Er bewegt in seinen Musikvideos zu seinen Songs und vermute daraus, dass er ein extrem guter Bimser ist.
Dann sind es auch zwei Männer und du musst dich jetzt auf einer Männerskala ein.
Oh, noch schwieriger, du hast recht. Naja, also ich finde es
interessant, dass du bei Uli Hoeneß keine Frage gestellt hast.
Den habe ich als sehr sexuelles Wesen nämlich eigentlich eingeschätzt.
Ja, wirklich.
Ich finde das wirklich schwierig und ich werde schon häufiger damit konfrontiert, dass Menschen denken, naja, die ist ja Sexualpädagogin oder eben Sexpertin, die hat bestimmt ein wahnsinnig tolles und aufregendes Sexleben. Und wenn ich dann, und das tue ich ja auch in meinem Podcast, ich erzähle auch über eigene Erfahrungen und wie sehr wir auch strugglen mit unserem Liebesleben und durch, was ja auch Veränderungen unterworfen ist, also vielleicht kommen wir da ja später auch noch dazu, mein Sohn oder unser Sohn ist jetzt 14 Monate alt, das verändert natürlich. Also momentan auf einer BIM-Skala würde ich mich bei, ich hatte gestern Sex, 5 einordnen.
Hey, wow. Wir auch.
Miteinander.
Da eher eine 6 bis 7, also auf Tour überfällt es uns manchmal, da ist es eher eine 6 oder 7, aber mit dem anderen Geschlecht ist es auf jeden Fall eine 5. Warum eine 5 und nicht besser und aber auch nicht schlechter?
Ja, es ist wirklich gerade so, ich würde es jetzt so als Mittelmaß einordnen. Also es ist halt nicht mehr und nicht weniger zurzeit.
Wärst du beleidigt, wenn dein Freund sagen würde, ich gebe dir eine 5, Jana?
Und mir selber eine 8.
Ich hatte
und so ein leicht.
Ich hatte die letzten 10 Tage nämlich Sex. Nein, da wäre ich nicht beleidigt, weil es auch gerade einfach, wir reden da ja drüber. Also gerade bei uns.
Gegenseitig Noten, so, das ist jetzt gerade nur eine 5, wie du mir jetzt besorgst.
Das ist bei uns ja schon ein aktuelles Thema, aber dann doch nicht so ein Thema. Also wir sprechen halt darüber, was wir verändern können und was wir jetzt irgendwie machen wollen, um wieder auf einer 8 möglicherweise zu landen.
Warst du da mal, würdest du sagen?
Ja.
Was war das Höchste, so was du dir selber geben würdest? So, das Once in a Lifetime.
Alles sehr subjektiv,
ja,
ne?
Ja.
Also rein subjektiv.
Ja, meistens nie eine dritte Person dabei, selten wahrscheinlich.
Ich gebe selten eine 10, also eine 9.
Wow, okay. Ich weiß gar nicht, ob ich einmal in meinem Leben eine 9 gebimst habe. Also nicht eine 9 als Skala, sondern 9 als persönliche Note.
Jetzt bei dir selber?
Ich glaube, ich hätte mir kein einziges Mal in meinem Leben eine 9 selber gegeben.
Also kann man auch nicht sich alleine. Also ich glaube, wenn man
sich. Klar wird die gemeinsam vergeben, ja, auch von den Eltern, die unten im Zimmer warten und so.
Ist aber nicht ganz unwichtig. Ich glaube, wenn man sich in den Bereich 8, 9, 10 bewegt, dann muss es auch miteinander einfach gut funktionieren. Mhm. Nur dann kann man, ich glaube nicht, man kann alleine eine 9 erreichen und der andere bleibt bei der 4. Also ich glaube, das funktioniert nicht.
Mhm. Glaubst du, du bist eine bessere Bimserin oder eine bessere Küsserin?
Ich glaube, ich küsse schon ziemlich gut. Was stellt ihr für Fragen, ey?
Sie hat sich alle Max ausgedacht. Also
ja.
Nur stellen.
Ja, ich bleibe bei meiner Aussage.
Ziemlich gut, was heißt das in Zahlen? Ja.
Zahlen von 1 bis 10, oder was?
Ja, und da belassen wir es auch bei der Uli Hoeneß Eros Ramazzotti-Skala.
Wobei Eros Ramazzotti ja weitaus bessere Küsser ist wahrscheinlich.
Und wahrscheinlich ist Uli Hoeneß auch mit einer 1 nicht so richtig wirklich repräsentativ vertreten, weil der hat eine Wurstfabrik. Also muss ein guter Bimser sein.
Also Eros Ramazzotti ist bei einer 10, dann bin ich bei einer 11.
Oh, okay. Und glaubst du, es sagt was darüber aus, wie jemand im Bett ist, wie er küsst? Weil das ist immer so meine Frage. Wenn ich mal ein Date habe und man küsst sich und ich merke so, oh Gott, das ist, als ob zwei Backsteine aneinander geschmissen wurden. Dann frage ich mich, soll ich überhaupt noch weitergehen? Also man spürt das ja, ne, wohin es gehen kann in den meisten Fällen. Und dann denke ich mir so, für mich ist der Abend jetzt eigentlich vorbei. Aber ist das ein Trugschluss? Gibt ja Sexpositionen, da braucht man sich nicht so viel küssen.
Ja, ich dachte eben auch, du meintest es so rum, dass wenn jemand gut im Bett ist, ob du dann später herausfindest, dass er gut, ein guter Küsser ist. Aber du meintest das ja andersrum. Also finde ich total. Ich habe ab und zu dann schon keinen Bock mehr gehabt, weiterzumachen, weil ich so gemerkt habe, nee, das fühlt sich gerade überhaupt nicht gut an. Und andersrum wurde das dann noch bestätigt, da ich so gemerkt habe, wow, das, also ich glaube, alleine kann ja jemand auch nicht ein guter Küsser sein, sondern ja nur in der Konstellation mit jemandem zusammen. Und vielleicht sind manche, wo ich sage, oh, der küsst ja wie ein Backstein, gibt es noch einen anderen, das passt da total gut.
Ein anderer Backstein, ein anderer Zement.
Und das ist doch dann super, wenn die doch gut da miteinander klarkommen.
Die müssen sich aber erstmal finden, die dazu davon gehen viele Backsteine an die Lippen.
Also ich habe das schon erlebt, eine schlechte Küsserin und dann doch super im Bett. Also das, ich war auch entsetzt, dass es das so funktionieren kann, aber das geht.
Was hat die denn so gut gemacht, dass du sagst, das war so schön?
Im Bett dann?
Ja.
Das war einfach, die hat sich dann doch sehr gut bewegt im Bett. Und ich dachte halt, gerade das Küssen auch, der Umgang mit der Zunge und dem Mund, das gehört auch, ist auch eine Form der Motorik, also dass man das auch gut bewegen können muss, damit auch das andere sich gut bewegt. Mhm. Aber das ging, obwohl das eine gar nicht funktioniert hat, war das andere super.
Glaubst du, wenn du deinen Vater küssen würdest, lieber Max, könntest du herausfinden, ob er mal ein guter Küsser war?
Ich hatte mal einen Kumpel, der hat seinen, selbst noch mit 30 zur Begrüßung seinen Vater dann auf den Mund so einen Bussi gegeben. Nein. Und dann dachte ich so, was ist hier los?
Aber da sage ich jetzt nicht viel zu, wir kommen aus einer italienischen Familie, ja, da wird sich viel geküsst. Ja,
auch mit Zunge?
Mit Zunge nicht, aber auf den Mund schon.
Aber ja. So richtig mit feuchten Lippen?
Nee.
Warte.
Erstmal nass machen.
Ach wirklich, ihr küsst euch alle auf den Mund in eurer Familie?
Ja, das ist...
Alle mag ich nicht küssen, aber...
Muss so, trotzdem um die Familie.
Oh ja, das ist ganz schlimme Erinnerung.
Eine hatte wieder Herpes. Die Familie kommt. Die Familie Baccio kommt. Alle schön mit Herpes.
Ich weiß aber auch, dass manche Ex-Freunde auch davon ganz schön abgeschreckt waren.
Ja, natürlich.
Ja, abtönt,
wenn glaub... du deinen Großvater so richtig intensiv begrüßt.
Ja, intensiv. Das war kein langer Kuss.
Und dann kommst du irgendwie 5 Minuten später an und willst mir einen Zungenkuss geben. Da habe ich ja automatisch auch deinen Großvatergeschmack in
mir. Aber ich habe das auch noch nie. Müsste ich vielleicht mal machen. Ich müsste es mal echt mehr hinterfragen.
Bitte putz dir erst die Zähne, bevor wir miteinander schlafen. Ich kann gerade nicht.
Hast du heute wieder, du schmeckst so komisch, hast du heute wieder... den Großvater geküsst. Der herbe Geruch aus Italien. Ja, komisch, so eine Großfamilie, ne, was die so für Riten und Bräuche haben. Darum gab es auch in Italien oder gibt es auch in Italien wahrscheinlich eine viel stärkere Familienbande. Und so Übertragung in andere Dörfer und so, das hat gar nicht so stattgefunden. Die Lust wird genau hier in diesem Haushalt.
Es zirkuliert ja nur in einer Familie, das reicht schon. Da fließt ganz viel sexuelle Energie.
Mit wie vielen Jahren hattest du dann erst? Okay, das geht zu weit. Zurück zum Ernst des Lebens. Wie ist das denn so? Du weißt ja wahrscheinlich mehr als der Durchschnitt über Sex, ne? Also als der Durchschnittsbürger, als der Durchschnittswurstfabrikant.
Womit wir wieder bei Uli sind.
Ist es schwer, da manchmal den Kopf auszustellen? Also wenn du Sex hast mit jemandem, zum Beispiel mit deinem Freund, ne?
Zum Beispiel mit deinem
Freund. Ist ein gutes Beispiel, ja.
Ist ein gutes Beispiel, weil das vorkommt. Ist es dann manchmal so, dass du denkst, oh, nicht den Finger so erreichst du nicht meine Klitoris und so kannst du nicht stimulieren. Ich habe kein fucking Lubbellos da drunten, die funktioniert mit Druck und nicht mit Reibung oder was auch immer du dann denkst in dir. Ist das manchmal so?
Ja, das ist schon so. Ich glaube auch schon, dass mir das hier und da im Wege stand und steht. Mhm. Auch das steht immer wieder bei uns auch zur Debatte, ob das eigentlich ein Problem darstellt, dass ich Sexualpädagogin bin und so viel Theoriewissen habe.
Mhm. Musste er sich von dir schon mal so eine Schulung anhören, ja. So eine PowerPoint-Präsentation und so, bevor wir jetzt weitermachen, ich kann es nicht mehr ertragen. Erstmal hörst du dir diesen 2-stündigen Vortrag an.
Nee, also ich finde das eben auch manchmal unangenehm, dass das dann so,
halt,
so sehr zum Mittelpunkt so ist. Ja, also ich würde schon sagen, das kann im Wege stehen, wenn ich aber es schaffe, dann meinen Kopf auszuschalten. Also ich, so habe ich noch nicht darüber nachgedacht, da ich dann gedacht habe, jetzt, ja doch, das habe ich schon gedacht, nicht so viel an der Klitoris, mach mal so und so.
Mach da unten nicht so viel an meiner Klitoris, bitte. Gibst du denn auch so
Ansagen? Aber das ist, glaube ich, auch noch, aber ich glaube, das ist auch normal. Ich glaube, es kann von Vor- und von Nachteil sein. Ich meine, dadurch kann ich natürlich jetzt auch Sachen ganz klar betiteln. Und
ach, sagst du ihm das? Gibst du ihm, wie Michael Schumacher war ja so ein guter Rennfahrer, nicht nur, weil er ein guter Rennfahrer war, sondern weil er auch sehr viel über die Mechanik des Autos wusste. Ne? Er konnte immer, wenn er in die Boxengasse reingefahren ist, zu seinen Mechanikern genau benennen, mir kribbelt es unter der linken Arschbacke, es muss irgendwas an der Radaufhängung vorne rechts irgendwie schief sein. Ist das genauso bei dir, dass du deinem Freund dann sagen kannst, du, wie du meine Klitoris da bearbeitet hast, mehr Druck mit dem rechten Mittelfinger? Und wenn ja, welche Anweisung gibst du ihm da?
beim Sex nicht so konkret. Mhm. Und auch danach vermeide ich es dann, so ein Fachjargon aufzusetzen. Das ist schon unsexy. Habe ich, glaube ich, auch noch nie gemacht. Aber ich kann, glaube ich, schon relativ konkret sagen, mach mal nicht so feste, mach mal lieber so, ich mag es lieber kreisende Bewegungen. Keine Ahnung, ich glaube, das muss gar nicht so kacke klingen. Also das, glaube ich.
Währenddessen oder danach? Weil es ist ja so, das kenne ich von mir zum Beispiel, während des Sexes ist es manchmal unangenehm zu sagen, dass es unangenehm ist. Man macht das eher mit Körperstellung. Also manche Frauen blasen extrem krass doll, ne? Und benutzen auch so ein bisschen die Zähne dabei.
Was und wenig Spucke.
Und wenig Spucke, was ich noch nie so richtig verstanden habe. Und manche benutzen nur so die Lippen und dann denke ich mir, du bist doch keine Gummipuppe. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Techniken, die jeder für sich verfolgt. Und währenddessen sagt man ja dann meistens nichts als Mann, oder ich zumindest nicht. Ich krümme mich dann meistens nur so vor Schmerzen.
Oh Gott. Also du versuchst das dann immer Mimik-Gestik. Genau. Ja.
Body Language ist da meine Sprache, die ich wähle.
Zuckst du dann so zurück immer mehr?
Und genau. Und so, du magst Blasen nicht so. Und ich so, doch, aber nicht bei dir.
Nein, oh, voll unangenehm. Aber man sagt das ja versuche ich so auch. Ja, doch, schon auch über Körpersprache. Und dass ich mich da komplett zurückziehe und einfach rausgehe. Naja, manche Männer denken ja irgendwie, wenn es jetzt geiler wird für die Frau, dann müssen sie noch härter, noch mehr geben, noch mehr Gas geben.
DJ Scratch.
Ich weiß nicht, woher das kommt. Man lernt doch durch die eingängige Literatur, lernt man doch, dass man dann genauso weitermachen soll.
Na, ganz ehrlich, wie viele Männer, glaubst du, gibt es, die sich schon Bücher durchgelesen haben, wie man eine Frau zum Kommen bringt? Also wie viele Männer, wie viel Prozent der Männer, was schätzt du?
Ja, das ist ja auch wieder so meine Bubble, also aus meiner Bubble glaube ich schon relativ viele, würde ich sagen 70-80% haben da schon mal so ein Buch.
Never, niemals.
Ja, aber niemals. Der Otto-Normalbürger.
Der Otto-Normal-Rubbler.
Boah, hätte ich aber schon mal so eine optimistische 50% gesagt. Nee?
Niemals.
Aha. Ich tippe mal so zwischen 10-13%.
Ja, denke ich auch.
Wir haben leider die Zahlen nicht, die müssen wir nochmal. Ich glaube, die wurde
also auch richtig davor, sich ein Buch zu schnappen und da sich zu belesen drüber, niemals mehr als
20%. Und damit sind wir ja dann auch schon wieder beim Porno, weil woher holen die sich die Informationen? Natürlich aus der Pornografie, und da kriegst du ja genau das gezeigt, und die Frauen fahren ja offensichtlich total drauf ab. Ja. Das ist so ein Schwachsinn.
Das müssen richtige Nymphomanen sein. Boah, ich hätte ja totale so Lust beim Sex im Porno.
Könnte ich mich so drüber aufregen.
Findest du nicht, dass die Feministinnen sind, Pornodarstellerinnen?
Feministinnen?
Ja. Also man kann ja auch sagen, die leben einfach ihre Lust auf eine andere Art und Weise. Ist nur eine provokative Frage.
Absolut provokativ, weil ich glaube nicht, dass das ihre... Hast du mal gelesen? Ich glaube eben nicht, dass das ihre Lust widerspiegelt, sondern dass das eben auch so eine Art Drehbuch ist, der einem Männerkopf entwachsen ist.
Ja, und dass da kapitalistische Beweggründe hinterstecken könnten.
Könnte sein, bei einem Konsum von, was habe ich jetzt nochmal gehört? 90% der 14-Jährigen haben schon... Hardcore-Pornos geguckt am Schulhof.
Ja.
Wow.
Und es gibt ja auch Pornos, die, glaube ich, von Frauen produziert werden, die dann ein bisschen anders aufgemacht sind, aber selbst die verändern sich immer mehr in diese Hardcore-Pornos. Also die werden dann am Anfang so ein bisschen weicher dargestellt, aber am Ende ist es genau das Gleiche. Also selbst die haben den, wahrscheinlich werden die dann auch nur von Männern geguckt und nicht von Frauen, weil die immer härter geworden sind. Mhm. Aber zu diesem Thema nochmal, diesem Sprechen beim Sex oder danach. Also ich glaube, diese Hemmung, die man auch hat als Jugendlicher und dann vielleicht auch als angehender Erwachsener. Und auch als Erwachsener bleiben, die ist eigentlich sehr, sehr schade, weil ich hätte mir, glaube ich, jetzt im Nachhinein sehr oft gewünscht, dass meine damaligen Freundinnen mir gesagt hätten, hey, du, das ist blöd, wenn du meine Klitoris so hart bearbeitest, mach das bitte anders. Weil man wirklich dann auf so einem Holzweg die ganze Zeit ist und man denkt irgendwann mal, okay, man hatte mal hier so ein bisschen Erfolgserlebnis, dann mache ich das so weiter. Also Männer sind da ziemlich, wie du schon gesagt hast, simpel gestrickt, dass wenn die einmal denken, das funktioniert, dann funktioniert das auch bei jeder Frau genauso. Es ist immer der gleiche Autotyp, den man immer gleich fahren muss. Der Kupplungswiderstand, der Schleifwiderstand ist überall gleich bei allen Frauen. Und das hätte mir, glaube ich, schon das ein oder andere Mal geholfen, wenn man wenigstens mal drüber spricht. Irgendwann habe ich das verstanden.
Jetzt in den letzten 2 Jahren.
Nee, das ist natürlich, Beziehung hilft natürlich, dass man, da kommt man irgendwann an den Punkt.
Und auch nicht Quantität, sondern Qualität hilft da eher, ne? Ja. Also die Intensität, das merke ich auch immer wieder bei Frauen, es spielt keine Rolle, mit wie vielen Männern die schon geschlafen haben, sondern welche intensiven Sexbeziehungen die geführt haben. Also wie intensiv, wenn eine zum Beispiel 6-7 Jahre mit ihrem Freund eine Beziehung hatte und die hatten ein intensives Sexualleben, bimst die im Zweifelsfall besser als eine, die 40 Sexualpartner hatte, aber jeden nur ein, zwei Nächte, weil sich da nicht wirklich eine Verbesserung aufbauen kann. Es ist so, als ob man immer die Sportart wechselt und nicht irgendwie bei Tennis bleibt.
Das stimmt absolut. Also ich glaube, Sex ist nicht unbedingt mehr ein Tabu in der heutigen Gesellschaft. Das wird ja häufig noch so gesagt. Ja, Sex ist ja das absolute Tabuthema. Nee, ich glaube, dass darüber sprechen, das ist das eigentliche Tabu. Also Sex kriegen wir, wenn wir wollen, jetzt überall an jeder Straßenecke und werden ja sowieso mit allem Möglichen zugemüllt, was irgendwie mit sexualisierten Inhalten voll ist. Aber ja, eben, dass darüber sprechen und damit etwas anfangen können, das ist, glaube ich, eher so die Schwierigkeit.
Dann machen wir das mal. Wann hast du das letzte Mal einen Orgasmus vorgetäuscht und warum?
Ich habe das letzte Mal einen Orgasmus vorgetäuscht.
Falls überhaupt schon
vor,
mal.
Ja, vor 4 Jahren.
Da warst du doch schon mit deinem Freund zusammen.
Vor 4 Jahren. Okay. Also bevor wir zusammen kamen.
Ah, oh, schade.
Und weil ich wollte, dass es vorbei ist. Mhm. Weil ich es beenden wollte.
Ich glaube, es ist auch oft
das ist total
die größte Motivation, einen Orgasmus vorzutäuschen.
Das ist auch meine Motivation, wenn ich das mache. Nein, ich mache das ja klar. Ja. Wenn du mit Kondom mit einer Frau schläfst, die geht ja danach nicht und guckt sich das Kondom an und sagt so, hey, da ist nicht genug drin.
Moment mal.
Guck mal, ist doch was drin. Okay, und
wenn ich mich auch so umhöre, dann haben die meisten Frauen einen Orgasmus vorgetäuscht.
Ja, denke ich auch. Nicht alle Männer, aber die meisten Frauen. Und genau aus dem Grund, dass man eigentlich möchte, dass es aufhört, dass es nicht so schön ist und dass man denkt, ja, dann ist es schneller vorbei. Also klar hat man manchmal die Gedanken, werd mal fertig, da oben oder da unten.
Ja, also Frauen haben das ja auch. Ne? Es gibt ja manche Männer mit so einem krassen Leistungsgedanken, die dann da irgendwie jetzt stundenlang durchtouren können. Und das ist aber nicht unbedingt vielleicht jetzt gerade in meinem Sinne, da muss man schon mal vortäuschen.
Vielleicht können wir heute von dir lernen und das wäre auf jeden Fall mein Wunsch und wir würden uns, du bist ja auch ehemalige Grundschulpädagogin, ne?
Gut recherchiert.
Bei dir in die BIMS-Schule begeben. was kann ich lernen? Also wenn ich jetzt mit meinem Alter mit ein, zwei Frauen Verkehr hatte und mir so selber eine 5 geben würde auf der BIMS-Skala, was glaubst du, kann ich aus dem Handumdrehen besser machen oder wie kann ich meine Sexualität verbessern?
Ja, wenn wir jetzt mal bei heterosexuellem Sex bleiben.
Meistens also außer auf Tour mit Max.
Ja, genau. Da kann ich dann später noch dazukommen, was man über Männer lernen kann. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, du hast mit Frauen Sex, dann würde ich dir auf jeden Fall als erstes sagen, jede Frau ist anders. Also das, was du jetzt vielleicht da gelernt hast, das kann sein, dass das jetzt deiner nächsten Partnerin gefällt, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du noch etwas dazulernen darfst und dass du dein Repertoire erweitern darfst. Also lass dich darauf ein und finde heraus, was dieser Frau gefällt.
Wie finde ich das heraus?
Ja, indem du auf ihre Körpersprache hörst, auf ihre Stöhnbarometer und auf das, was sie womöglich sagt.
Okay, beim Stöhnbarometer. Woher weiß ich, dass es
Echt ist?
Dass es echt ist und dass es stöhnende Lust und nicht stöhnende Schmerzen ist. Weil manchmal, also sorry, dass ich das so sagen muss, ich frage manchmal nach, weil das so komische Geräusche sind dabei, dass ich denke, die Frau hat dabei Schmerzen und ich werde dann immer so richtig zornig zurück angepöbelt. Ja, mach weiter. Und ich bin, okay, sorry, ich wollte nur mal nachfragen und dann denke ich mir immer, es ist noch nicht mal mehr okay nachzufragen.
Ja, ich glaube, das sind dann auch so die restlichen Körpermerkmale. Also die Körpersprache ist da wahrscheinlich auch ausschlaggebend. Ist sie dabei jetzt gerade verkrampft? Also merkst du das vielleicht, dass sie so die Vagina um deinen Finger rum verkrampft oder um deinen Penis herum? Oder merkst du, nee, sie ist gerade total entspannt und genießt das und hat eine entspannte Gesichtsmimik? Wobei, das ist auch nicht immer unbedingt ein Indiz dafür, dass es gerade nur geil ist, weil natürlich bringt auch Körperspannung was und kann ja auch dazu verhelfen, einen Orgasmus zu bekommen. Mhm. Es ist gar nicht so einfach. Aber du machst es da ja schon ganz richtig, dass du nachfragst.
Und dann zornig zurück angemacht werde. Mach weiter, sonst vergesse ich mich
hier. Jetzt ist alles vorbei, jetzt musst du wieder von neu anfangen.
Und jetzt mal ein singuläres Körpermerkmal, wovon mir Max berichtet hat. Mhm. Wenn die Frau beim Doggy-Style nicht ins Hohlkreuz gehen möchte, sondern immer einen runden Buckel macht, ist das eher ein Zeichen des Schmerzes, oder?
Das ist ein Kamel.
Und man schon mehrmals den Ellbogen auf die Wirbelsäule aufgelegt hat.
Ja, was ja passiert, wenn du jetzt diesen Rundrücken machst, ist ja, dass du dadurch dein Becken nach vorne kippen kannst. Mhm. Also, dass du deine Vagina ja davon wegbewegst. Und das ist ja schon was, ne, was in dem Moment...
Unangenehm eigentlich.
Dann. Ja, unangenehm. Was ja häufig passiert im Doggy-Style, ist, dass der Penis anschlägt an der Gebärmutter, am Gebärmuttermund. Und das ist halt echt schmerzhaft. Also es kann auch ein Lustpunkt sein, aber gerade wenn so,
ne?
Ja, genau, aber gerade wenn du halt so hart dagegen schlägst, dann kann das schon mal schmerzhaft sein. Es kann sein, dass der Rundrücken jetzt erstmal dazu halt hilft, dass der Penis nicht so leicht anschlägt. Und es gibt ja diesen sogenannten Zelteffekt, habt ihr davon schon mal gehört, nee, dass sich die Vagina dann so aufmacht? Also bei Erregung wird die Vagina nach hinten ja auch weiter. Und das habt ihr vielleicht schon mal beim Sex gemerkt.
Dass, das merkt man beim Fingern manchmal.
Ja, und dass die Frau dann mit der Zeit mehr aufnehmen kann. Mhm. Mhm.
Und an Fingern denke ich mir dann manchmal, das ist so wie in so einer Höhle und dann denkt sich mein Finger, oh, wo bin ich? Und dann fällt ich hoch.
Echo.
Ja. Ich bin mal in so einem Bergwerk gewesen in Polen und da war das auch so. Da war unter der Erde auf einmal so eine Kathedrale, die sich aufgemacht hat, wo Hochzeiten stattgefunden haben.
Geiles
und dieses Bild habe ich dann immer, ja, dass mein Lachs eine Hochzeit feiert mit der Punani und in dieser Kathedrale der Lust.
Ich dachte, ja, du wolltest nicht heiraten.
Nur diese Heirat. Nur diese Heirat. Diese ganz wie stehst du zur Heirat?
Habe ich auch noch ein diffuses Verhältnis
zur Heirat. Wenn dein Freund dich jetzt fragen würde, dann sagst du, wir haben uns eh schon gebunden, wir haben ein Kind, also gib auf.
Würde ich aber, glaube ich, trotzdem noch sagen, puh, lass uns noch irgendwie ein bisschen warten.
Aber das sind eher so deine italienischen Wurzeln, hard to get. So.
Ja, das ist, ich finde es auch im Moment ist es gar nichts Besonderes. So, das wird so viel geheiratet.
Natürlich, es leben nur noch Spießer in den Städten. Hat nichts gegen Heirat, aber das ist auch meine Haltung, meine Frustration über Beziehungen und meine gescheiterten Beziehungen, dass ich so einen Blick da drauf habe. Ich gönne auch Max seine gute Beziehung.
Naja, also ich habe ja auch jetzt eine gute Beziehung und trotz alledem bin ich aber skeptisch und sage jetzt nicht, dass die Heirat das Nonplusultra ist und ja der die Garantie dafür, dass das Ganze klappt. Aber ich habe das Gefühl, das ist häufig dann so, ja, jetzt müssen wir ja noch heiraten, das gehört irgendwie mit dazu und dann bleiben wir auch auf ewig zusammen.
Vielleicht strebt man da auch einem Bild nach, was früher mal wichtiger war, als es heute ist und was auch früher mehr repräsentiert hat. Aber wenn jemand das machen möchte, also ich habe da nur gescheiterte Ehen gesehen.
Ja, in deiner
in meiner Familie ist es wirklich nur verbrannte Erde.
Ja, das kann ich jetzt nicht unbedingt sagen und ja, trotz alledem.
Ihr küsst euch auch als Familie auf dem Mund, das ist eine ganz andere Startvoraussetzung.
Die Italiener bleiben einfach zusammen. Das war ja auch nicht unbedingt. Ja, ist aber ja auch nicht der Garant für Glück.
Ja, okay, bleiben wir mal bei Sex. Also ich weiß, es ist eine schwierige Überleitung von Familie zu Sex, aber was kann man beim Handspiel besser machen? Also wenn man so beim Vorspiel ist, was ist ein gelungenes Vorspiel erstmal?
Küssen.
Mhm, ja.
Viel küssen, bei mir zumindest.
Okay, wie lange ungefähr, wenn du es in Zeit packen würdest, dass man irgendwann auf die Uhr gucken kann, jetzt ist eine Viertelstunde vorbei.
Ach, gar nicht unbedingt Zeit, aber so die Intensität finde ich schon ausschlaggebend, dass ich so merke, okay, da geht jetzt gerade was los.
Wenn die Zunge sich durch die geschlossen
hat. Damit ich auch den Unterschied merke zwischen Familie und Geliebter, weißt du?
Ah ja, ja, das ist nicht Opa.
Okay, jetzt kann's losgehen.
Und dann machst du die Augen auf. Doch, Opa.
Stimmt, man muss ja auch, wenn man so, sich in der Familie immer so viel küsst, ist man dann vielleicht oft auch irritiert. So wie du letztes Mal meinst, wenn man im Zug schläft, aufwacht und so viel verreist, dass man nicht weiß, wo man gerade ist. So ist es dann auch beim Küssen.
Mach dir die Augen zu, dann bei Familie.
Ja, ich habe mich das genau gerade gefragt, ob ich eigentlich die Augen jemals zugemacht habe. Aber habe ich sie aufgehabt dabei, finde ich auch scary.
Man könnte so einen Kuss-Contest machen, halt versuchen herauszufinden, wem man gerade ist. Ist es jetzt Oma? Ist es Opa?
Aber oh,
man
müsste ich, dann, wenn man, sagen.
Man müsste. Ja, wirklich? Oma piekt mal so.
Könntest du nicht doch, sagen. Die küssen unterschiedlich. Könntest du ich kann sagen.
Also würdest du dich auch drauf
einlassen? Habt ihr eure Oma nie auf den Mund geküsst?
Nein,
die sind
niemals.
Schon so lange tot.
Na gut, das ist eine Herausforderung.
Aber es wäre doch spannend, wenn man so ein kleines Spiel draus macht, dass man über den Kuss herausfinden muss, ob man seinen Partner trifft, also dieses Hochzeitsspiel. Mhm. Und wenn man ihn nicht trifft, muss man trotzdem mit ihm schlafen.
Ich behaupte, wetten das mäßig, ja? Top die Wette gilt, ich könnte das.
Okay.
Okay. Und inwiefern küsst Oma anders als Opa? Als letzte Familienfrage vielleicht.
Okay, ist aber dann wirklich die letzte, ja. Und es geht ja, sehr gerade ins Detail. Meine Oma, die hat so ganz schmale Lippen irgendwie nur gehabt und die hat eher so einen glatten Mund gemacht, so beim Küssen, so. Und mein Opa, der hat aber eher so einen Schnabelmund gemacht.
Wie so ein Schimpanse, der so eine Frucht irgendwie pflückt.
Genau, der ist so eine Rosine so im Mund.
Aber dann, wenn der so einen Schnabelmund macht, ist er auf den Innenlippen auch immer ein bisschen Spuck.
Um ehrlich zu sein, kann das sein, dass ich da schon mal Speichel abbekommen habe. Und der hat eher so geküsst. Mein anderer Opa übrigens auch. Also scheint so ein Opa-Ding zu sein.
So ein Kuss der Lust vielleicht. Okay, und.
Aber wir waren beim Vorspiel.
Genau, da sind wir. Wir waren ja bei Küssen, darum passt das sehr gut. Genau. Hast du jetzt die Augen zu oder auf dabei?
Bei wem jetzt?
Bei deinen Großeltern, wenn du die küsst.
Nein.
Auf.
Ja, weil ich, es ist auch eine Challenge, ne, wenn man so diese alte Knollnase von seinem Großvater sieht, ne? So die wahrscheinlich schon Jahre der Witterung hinter sich hat.
Wir wollten weg von der Familie.
Und die dann so von ganz nah sehen, während sich seine Lippen zu Schimpansenlippen formen und so ein bisschen. Okay, wir waren beim Vorspiel, wir wollen wieder zurück zu Lust. Ich muss mich kurz ein bisschen beruhigen. Ja, ich glaube. Ich komme immer so schwer aus den Vorstellungen raus. Das ist so
ja, aber das ist ja das mit den Vorstellungen oder mit Glaubenssätzen. Ich bin ja mit dem Glaubenssatz groß geworden, bis heute, dass das normal ist.
Normal ist mit normal den, gewesen bei euch.
Genau, und deswegen ist das für mich gar nicht so.
In der Kirche waren auch viele Dinge normal, bis sie rausgekommen sind. Ja.
Vielleicht sind wir auch nicht normal, nur weil bei uns in Deutschland das so verkrampft ist, dass man sich halt eben nicht mehr küsst. Ich meine, das geht ja der nächste Schritt, dass man sich dann nicht mehr richtig umarmt und irgendwann macht man gar nichts mehr.
Also umarmt ihr euch dann?
Nee.
Als das, Familie?
Wenn wir uns so ganz lieb hatten, dann schon noch auch eine Umarmung. Mit den sieben Kuss. Aber da küssen sich ja auch die Männer untereinander, ne? Also meine Onkels alle untereinander. Ja,
deswegen.
Wie schnell da ein grippaler Infekt rumgeht. Ja. Okay, also weil mit dem Umarmen ist wirklich so eine Sache. Mein Opa, das hatte ich ja schon mal erwähnt, das war ganz unnormal. Der hat mir am Anfang immer die Hand gegeben und ich war so ein ganz kleiner Mensch und dann immer so, hallo. Und der hatte so riesen Bauarbeiterpfoten, hat er immer noch so richtige Pranken. Und ich erinnere mich noch, wie so meine kleine winzige Hand in seiner riesen rauen Backsteinhand verschwunden ist. Und irgendwann hat mein Vater dann eingeführt, weil er irgendwie ein näheres Verhältnis zu seinem Vater aufbauen wollte, ihn zu umarmen. Und ich erinnere mich an die ersten Male. Und da habe ich irgendwie gedacht, ein erwachsener Mann ist doch nicht gleich ein erwachsener Mann, dass er so ganz steif dagestanden hat, wie so ein Baum und ihm das in jeder Bewegung unangenehm war. Und was ich finde, was man erkennt bei älteren Menschen und bei erwachsenen Menschen, wenn den Sachen unangenehm sind, wirken sie an der Stelle wie ein großes Kind. Das heißt, alles, was sie machen, jede Bewegung wird wieder in die Zeit versetzt, wo sie das eigentlich verlernt haben. Also dieses Umarmen, weil mein Opa wurde sicherlich irgendwann mal umarmt. Das ist so, als ob er mit seinem Körper von da wieder anfangen muss zu lernen. Das ist super spannend. Und jetzt umarmt er schon ein bisschen, also er hat schon so 2-3 Jahre Nachhilfe im Umarmen gehabt. Also, und jetzt umarmt er ein bisschen herzlich, jetzt nimmt er auch mal so die Hände mit. Und manchmal umarmt er ein bisschen fester und dann denke ich, Opa stirbt. Das ist eine Verabschiedung.
Ja, aber es gibt wirklich ganz unterschiedliche Umarmungen und ich kriege immer wieder auch Umarmungen mit, wo ich merke, das ist der Person eigentlich unangenehm. Mhm. Die macht das jetzt nicht unbedingt gerne. Das ist dann so eine Distanzumarmung. Mhm. Und das will ich dann auch irgendwie, genau. Also,
Max kennt die.
Und dann gibt es aber wiederum auch so ganz herzliche Umarmungen, wo ich fest in den Arm genommen werde. Die finde ich dann viel schöner.
Von allen?
Also, wenn es wirklich von Herz, ja doch, wenn es wirklich von Herz, ja, und Sympathie da ist auf beiden Seiten, dann schon.
Ja.
Wir umarmen viel im Freundeskreis. Ja. Also da wird jetzt auch eher umarmt, als was ja auch, glaube ich, viel gemacht wird, ist einfach Küsschen auf die Wange. Aber boah, ich bin nee, eher so der Umarmer.
Nicht in München.
In München macht man das sehr gerne.
Ja.
Dieses Küsschen rechts, Küsschen links so ein bisschen. Und dann weiß keiner, ob jetzt noch ein drittes Küsschen gegeben wird.
Gott, oh, unangenehm diese Situation.
Oh, und man landet aufeinander.
Also bei dem Vorspiel erst kommt das gute Küssen und das hängt eher von der Intensität als von der Dauer ab. Das ist relativ logisch, ne? Weil eine Viertelstunde Küsschen geben, das macht keinen Geist. Und dann sind wir, wie geht's dann weiter, glaubst du? Wie könnte man weitermachen?
Ich finde es ja schön, wenn es so etwas Fließendes ist, was womit, glaube ich, jetzt Männer nicht viel anfangen können mit dieser Aussage. Zumindest immer, wenn ich es gesagt habe vor Männern. Frauen immer so, oh ja, genau, dieses Fließen, wenn sich das eine in das andere ergibt und so weiter. Genau, dann wird so die Kleidung abgestreift. Und das ist einfach so selbstverständlich. Wenn es so selbstverständlich ist, was jetzt gerade passiert, gibt ja auch so richtige awkward Situationen, wo du dann irgendwie so stehst und merkst, so, das ist jetzt, fühlt sich jetzt irgendwie nicht gerade richtig an. Kennt ihr doch bestimmt auch.
Ich weiß, was du meinst. Also die Situation, wo irgendwann entschlossen wird, jeder zieht sich selbst aus.
Und dann stößt man noch so mit den Köpfen aneinander.
Und dann gibt es noch
und
so eine ganz
so eine Strumpfhose hängen, so Loriot-Szenen, ja.
Ja. Ja, stimmt, ne? Dass das so ganz fließend ist, ja, das ist nicht so leicht.
Aber ich glaube, viele Männer trauen sich dann auch nicht. Also ich kann das nur von mir sagen. Ich habe mich dann immer nicht getraut, wenn man so in diesem Moment war. Und eigentlich, da muss man sehr viel auf sein Bauchgefühl vertrauen, dass man jetzt auch weitermachen darf. Und ich glaube, viele Männer kommen dann nicht in den Fluss, weil sie denken, okay, ich glaube, ich darf jetzt hier nicht weiter. Ich will mir den Abend nicht versauen, vielleicht geht später ja noch mehr. Also lieber erstmal wieder zurück, um dann zu gucken, dass man dann nackt voreinander einfach auftaucht und das dann erledigen kann.
Die Erledigung einer Sache.
Aber ich finde, das muss auch nicht immer sein. Also es gibt durchaus auch gute Sexerlebnisse, wo jetzt davor nicht so ein ausgeprägtes Vorspiel war und wir uns nicht gegenseitig ausgezogen haben. Das habe ich immer in meiner Jugend gedacht, das muss immer so sein, dass wir uns gegenseitig ausziehen und die Hose so mit dem Mund aufziehen. Muss ja auch gar nicht sein. Ich darf mich ruhig auch selbst ausziehen, mein Partner darf sich auch selbst ausziehen und dann übereinander herfallen. Ja, und da ist irgendwie, also ich finde immer, das Gefühl ist irgendwie entscheidend. Also solange ich das Gefühl habe, so, ja, das ist jetzt alles irgendwie richtig und passt gerade zu meinem Erregungslevel, dann ist das halt. Oft steige ich ja ein mit einem riesigen Erregungslevel, ja, dann will ich gar nicht so lange vorher da, ne, mit dem Mund jetzt noch einen Reißverschluss aufziehen, sondern mach die scheiß Hose auf.
Dann ist das ganze Blut schon in den orgastischen Ring geflossen.
Wenn's gut, ja.
Okay, mit dem ersten Kuss.
Oftmals gehört ja noch so ein Vorspiel, was da vorher ja irgendwie fast unmerklich passiert, vielleicht durch.
Ich komme heute früher nach Hause, ich hoffe, es steht Essen auf dem Tisch. Ein Wutvorspiel.
Sexting, genau, das typische Sexting.
Was gibt's zu essen? Man kennt
Hack.
Okay, ja, ich sag ja immer, also ich hatte eine Ex-Freundin, die ist jetzt leider tot, mit der hat das Vorspiel immer begonnen nach einem letzten Sex, also eigentlich direkt danach. So mit so einem anzüglichen Kommentar.
Du warst aber scheiße.
Direkt
heute.
Danach?
Ja, ziemlich direkt danach.
Und wann hattet ihr, also hattet ihr häufig Sex, oder?
Häufiger, ja. Also ich würde sagen, alle 1 bis 2 Tage. Aber wir waren jetzt auch nicht Ewigkeiten zusammen. Also wir waren, glaube ich, 14, 15 Monate zusammen.
Ja.
Das ist nicht so lange.
Und ihr hattet alle 1 bis 2 Tage Sex über den gesamten Zeitraum.
Boah, Gott, ey. da spricht die Zunge des Neids. Das höre ich schon.
Ja.
Muss jetzt nicht auf dein Sexleben schließen hier. Nein, immer nur, wenn wir uns gesehen haben.
Also doch, ich hatte mal eine Beziehung, da hatte ich ein Jahr lang fast, also ich habe es fast nachgehalten, aber ich hatte komplett ein Jahr lang jeden Tag Sex.
Boah. War das gut?
Anscheinend.
Irgendwie schon.
Oder war das?
Ich meine, ja, es war dann schon so eine Art Selbstverständlichkeit, so, ja, heute Abend, aber irgendwie war das auch gut.
Wie Kaffeeentzug, ich kriege Kopfschmerzen, weil ich keinen Sex hatte heute.
Ich glaube nicht, dass es nicht schlecht ist, regelmäßig Sex zu haben mit seinem Partner, auch mal, wenn man vielleicht gar keinen Bock drauf hat, einfach um eine körperliche Bindung aufzubauen. Ich denke, das funktioniert ähnlich wie der Facial Feedback Effekt. Also wir lächeln und sind glücklich und wenn wir glücklich sind, lächeln wir auch. Also es gibt ein Vice-Versa-Prinzip. Und ich glaube, wenn man Sex mit seinem Partner hat, steigt die Anziehung auch wieder.
Ja, das ist ja auch so ein Tipp, den Therapeuten geben, ne? So mach doch jetzt einfach mal, komm doch jetzt einfach mal ins Tun. Und die Vorstellung alleine schreckt uns aber ja häufig schon ab, wenn davor so gar nichts Sexuelles passiert ist. Ja, kann ich unterschreiben.
Also hast du auch manchmal Sex, wenn du nicht so eine Lust hast, weil du eine Nähe aufbauen willst?
Ja, das kam jetzt durch so verabredete Sexdates, dass ich dann schon vorher dachte, oh ja stimmt, wir hatten ja heute Abend jetzt ein Sexdate vereinbart, ich habe aber gar keinen Bock eigentlich.
Wow, das klingt so nach Verpflichtung, ne?
Ja, und dann war es nachher doch, es war gut.
Es war doch nicht so scheiße, wie ich dachte.
Aber es ging uns beiden auch so, dass wir beide so dachten, oh Mann, ist das jetzt unsexy irgendwie, dass wir uns jetzt hier verabreden und jetzt wissen wir ganz genau, irgendwie, wir stehen jetzt hier so verloren im Schlafzimmer voreinander, was jetzt passieren wird, sollen wir es jetzt machen, sollen wir es nicht machen. Das lief alles bei uns im Kopf ab, darüber haben wir jetzt so nicht gesprochen. Und dann haben wir es aber doch durchgezogen und nachher Resümee von uns beiden war, ja, gut, dass wir es gemacht haben.
Ist ja immer so, wenn man eine Sache erledigt hat, ne?
Mhm, also so eine To-Do-Liste.
Genau.
Hm, schön.
Habt ihr gehakt. Sexdates, Max?
Nein.
Warum nicht?
Weil es noch nicht notwendig ist.
Das ist ja nicht, Jana.
Ich habe das noch nicht verspürt, dass man, also noch ist, ich glaube, das kommt schon, wenn man sagt, ey, es muss irgendwie mehr passieren.
Wenn man über 4 Jahre zusammen ist, meinst du?
Ich bin ja schon länger zusammen. Aber bis jetzt war das noch nicht, zumindest bei mir, notwendig. Wir haben wirklich eher so Phasen, wo es mehr ist und Phasen, wo es weniger ist. Und das mit dem bin ich eigentlich ganz zufrieden. Und ich glaube, meine Freundin ist damit auch, kann sich damit auch gut arrangieren. Also sie hat bis jetzt zumindest noch nicht beschwert.
Ich versuche ja immer bei Max das Lindenblatt zu finden auf seiner Schulter und ich denke, es ist die Häufigkeit des Sexes, aber es ist nie. Jedes Mal aufs Neue denke ich mir so, ihr habt doch eigentlich zu wenig Sex, oder? Als jemand, der noch nie in so einer langen Beziehung war wie Max. Und
habt ihr mal über Häufigkeit gesprochen? Wie häufig habt ihr denn Sex?
Ja.
Ja, also es ist wie gesagt unterschiedlich. Es gibt mal Wochen, wo wir wieder zu 2x die Woche oder so kommen, was ich schon viel finde. Ja, aber dann gibt es auch mal Monate, wo man dann irgendwie nur 2-3 Mal im Monat hat. Und das finde ich aber auch okay. Also das darf auch sein. Und natürlich mit 2 Kindern, das spielen die natürlich da auch eine Rolle. Wie
du mal mit deinen Kindern.
Ja gut, aber wenn da 2 Kinder im Bett liegen haben.
Das ist ja der Grund auch für unsere Sexdates gewesen. Davor war das auch noch nicht notwendig.
Und, ah ja, ja.
Ja, und ich meine, vielleicht Sexdates in dem Sinne waren es jetzt nicht, aber natürlich sind die klassischen unausgesprochenen Sexdates, wenn die Kinder bei der Oma sind, dann schwebt es wie so ein Damenmuckelschwert über einem, wenn man eigentlich gar keine Lust hat, weil man weiß, okay, es
Oma, durch dich haben wir wieder mehr Sex.
Es wird jetzt passieren. Das ist immer eine gute Folge.
Oma hilft beim Bimsen, das könnte auch mal eine Folge sein. Oh Gott,
ja. Ich meine, ich glaube, Omas sind sich sehr bewusst darüber, dass,
hat wenn die sie die Kinder so einen Namen nehmen. Die Oma der Lust?
Genau. Ja, das frage ich mich immer, ne? Aber das wissen ja,
wissen na klar, wissen
die Eltern sicher.
Klar, bei denen war es ja genauso. Also, es ist, glaube ich, über Generationen schon bekannt. Ja, schon alleine so ein Mehrgenerationenhaushalt, wenn die Kinder mal für 5 Minuten bei der Großmutter unten verschwunden sind. Kannst du dir vorstellen, was oben passiert.
Die Lust-Oma.
Die Lust-Oma. Okay, dann haben wir jetzt diesen organischen Fluss. Man zieht sich gegenseitig mit den Zähnen aus. Man kriegt auf mysteriöse Weise diese engen Stretchhosen bei Frauen aus, wenn man nur so mit dem Mund dran zieht. Da stelle ich mir erst so einen verbissenen Köter an einer Leitplanke vor, der jemanden an einem Hosenbein gefasst hat. Wie geht's dann weiter von da aus? Mit dem Mund, mit den Händen, gleich mit dem Lachs?
Es ist ganz unterschiedlich. Ich mag das gerne mit, boah, das, nee, ich kann da nicht für so ein jedes Mal sprechen. Das ist echt unterschiedlich. Mal mit den Händen, mal auch mit, also was ich eher wichtig finde, das habe ich ja eben schon mal gesagt, ist so dieses Erregungslevel, dass das irgendwie stimmig ist. Ich mag das eben nicht, wenn ich jetzt noch nicht genügend erregt bin, dass dann schon reingestochen wird. Das finde ich unangenehm.
Ja, kann ich gut hören. Also, aber das merkt man ja auch, oder? Oder nicht alle? Woran würdest du sagen, macht sich das fest, dass der Mann weiß, dass die Frau genug erregt ist?
Also spätestens, das ist aber wiederum jetzt auch nicht so ein Anzeichen, da habe ich ja auch in meinem Buch drüber
wenn
geschrieben.
Wenn der Schlüpfer feucht ist.
Ja, eben, das ist nämlich nicht unbedingt aussagekräftig. Also sie kann durchaus feucht sein und das heißt aber nicht, dass sie jetzt unendlich geil ist. Sie kann aber auch noch sehr trocken sein und ist vielleicht schon total erregt.
Dann hat man ein Problem. Wir haben ein
Problem. Ja, ich finde, das ist ja dann gut, wenn man auch da wieder drüber sprechen kann. Womöglich probierst du es mal aus als Mann. Und dann merkst du aber, nee, sie will das eigentlich noch gar nicht. Dann wird vielleicht so ein Katzenbuckel gemacht.
Und da ist, glaube ich, manchmal das Thema Kommunikation, dass manche Frauen und auch manche Männer, manchmal geht es auch bei einem Mann zu schnell, also manchmal merkt es auch bei Frauen, manche Frauen denken so, Vorspiel ist auch nicht nötig. Also ist ja auch nicht immer nötig, ne? Keine Frage. Aber dass da so viele Stufen ausgelassen wird und dass man, also ich zumindest, sagt ja nicht, du jetzt noch nicht, mein Erregungszustand ist noch nicht so, dass ich mit dir schlafen möchte.
Ja.
Also,
kenne ich auch durchaus solche Situationen.
Ja, wie kommt man dazu, dass man besser kommuniziert? Also glaubst du, man muss dann anderen Selbstwert, eine Selbstverständlichkeit entwickeln?
Ich finde es ja auch gut, im Nachhinein nochmal darüber zu sprechen. Also jetzt so, vielleicht sind beide zum Orgasmus gekommen und liegen da jetzt erstmal völlig fertig. Dann vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber sonst nochmal später auch ruhig darauf kommen und sagen, hier, dieses eine Mal, Ich halte ja viel davon, das jetzt alles ja auch nicht so bierernst rüberzubringen. Ne? Dieses eine Mal war schon mega schön. Ich fände es.
Aber.
Aber.
Und ich fände es super schön, wenn beim nächsten Mal so, also vielleicht schon direkt einen Vorschlag bringen, konkret werden, was besser zu machen ist, anstatt das so im Wagen lassen. Ja, also genau betiteln, was mein Bedürfnis denn eigentlich ist. Sonst kann mein Partner ja nicht wissen, was er anders machen soll.
Das ist auch generell in Beziehungen so ein Thema, ne? Betiteln, was dein Bedürfnis ist. Und ich finde, das fühlt sich aber oftmals so vulnerabel an. Also man fühlt sich so zerbrechlich und schwach, wenn man sagt, was man sich wirklich wünscht. Also es fängt in Beziehungsthemen an, dass wenn man zum Beispiel sich Anerkennung gewünscht hat eigentlich und nicht so ein... Ich war heute Morgen zum Beispiel bei... Meine Tochter ist jetzt in die Wohnung vorne gezogen mit meiner
alleine. Ex-Freundin.
Und wir pendeln so zwischendurch, ne? Und ich war heute Morgen in der Wohnung. Ich stehe mal um 5.50 Uhr auf meistens oder manchmal ein bisschen früher, aber so ist meine Zeit. Und dann bereite ich so eine kleine Schale vor, damit ich Frühstück machen kann drüben.
Ja. Achso, die du dann mitnimmst mit.
Und dann gehe ich mit der Schale die Treppe runter und wieder hoch, schließe die Wohnung auf und mache so Frühstück und kümmere mich um sie, dass meine Ex-Freundin weiter schlafen kann. Und die meinte irgendwann nur, und dann habe ich mit ihr noch gespielt und so, das ist mir wichtig einfach, diese Rituale einzuhalten. Und dann meinte sie einfach nur so, Na, hast du ja wieder eine Stunde 15 rumgestört?
Ich
dachte mir, du alte Fott, ey. Ich war irgendwie innerlich so angegriffen und ich hätte gedacht, ich wünsche mir, dass du das auch anerkennst, dass ich mich einfach um meine Tochter kümmern möchte und dass ich auch die Beziehung mit ihr genieße. Und da meinen Wunsch zu äußern und ihr das zu formulieren, fällt mir unglaublich schwer. Und ähnlich ist es manchmal in Sexsituationen, wo ich eigentlich mir was anderes wünsche, aber es dann nicht 100% formulieren kann.
Ja, also ich erinnere mich auf jeden Fall auch noch an Situationen, wo ich ganz viel so Du-Botschaften gesendet habe, die auch nicht unbedingt förderlich sind. Mhm. Oder wann sage ich denn eigentlich, dass ein Partner gut oder schlecht im Bett ist? Ich finde, das ist ja auch wieder super subjektiv und abhängig davon, in welcher Verfassung ich jetzt gerade bin. Vielleicht finde ich den an einem einen Tag gut, an einem anderen schlecht. Mhm. Aber grundsätzlich zu sagen, na, derjenige ist schlecht im Bett oder derjenige, der hat es überhaupt nicht drauf mit dem Vorspiel, ist halt eigentlich auch wieder richtig nicht GfK-mäßig. Ne? Also gewaltfrei zu kommunizieren, ist echt eine Herausforderung und ich muss mich selber immer wieder auch erinnern, okay, was will ich denn eigentlich in der Situation? Was ist mein Bedürfnis dabei? Und auch mal das Ganze drumherum mit Gefühlen und mit Verletzungen und so weiter auszuschalten, sondern jetzt erstmal nur das zu sagen, was im Grunde war, um dann daraus mein Bedürfnis abzuleiten.
Dann machen wir mal so eine GfK-Formulierung eines zu schnellen Vorspiels. Es macht mich traurig, dass du... Ach nee, da ist eine Du-Botschaft drin.
Ja.
Es macht mich traurig, dieses Vorspiel erleben zu müssen.
Ja, erstmal sagst du ja, was du, wenn die Kameras jetzt aufgezeichnet hätten, was objektiv zu sehen war sozusagen.
Wir hatten ein Vorspiel, das 2 Minuten war. Du hast mich kurz, es wurde kurz geküsst und dann hatten wir Penetrationssex. Und dann kommt die Ich-Botschaft, ne? Ich fühle mich traurig und allein, wenn ich keine Verbindung zu dir spüre. Ich wünsche mir, und dann kommt der Wunsch, ne?
Ja.
Ich wünsche mir ein längeres Vorspiel, in dem ich Vertrauen und eine Verbindung zu dir aufbauen kann. So ungefähr.
Ja, genau.
Und wenn wir schon dabei sind, du, dein Penis ist zu klein.
Genau. Dein Penis. Und da darf dann auch wieder die Du-Botschaft. Rosenberg würde das wahrscheinlich genauso machen. Und bei mir wäre die Lanze dann lange schon unten. Genau. Oh, ich weiß gar nicht, ob wir jemals wieder Sex haben könnten. Nee, aber an sich ist es gut, ne? Diese Ich-Botschaften. Ich finde das manchmal sehr, sehr schwierig. Und je näher die Beziehungen werden, also leichte Beziehungen sind ja immer, wenn sie emotional nicht nahe sind. Und wer weiß, wie eng dann die Beziehungen sind. Und je enger die Beziehungen werden, desto schneller rutscht man auch in seine alten Muster rein. Ne?
Ja.
Diese, wo man schon längst denkt, man hat die hinter sich gebracht und man ist...
Ja, weil dieser enge Partner das super toll in dir triggert.
Mhm.
Was dich halt aufregt. Ne?
Was wäre das für eine Sache bei dir?
Mhm.
Außer das kurze Vorspiel.
Also das... Ja, Moment, ich muss jetzt mal gerade überlegen, das jetzt auf Sex
beziehen. Ich weiß, ich stelle auch eklige, fiese Fragen.
Ja. Ja, also sowas wie, genau, jetzt eben nicht drauf zu achten, was gerade so für eine Atmosphäre ist oder wie ich jetzt vielleicht vorher drauf war. Also jetzt davon auszugehen, wir haben jetzt Sex, komme was wolle, aber vielleicht nicht zu gucken, okay, aber eigentlich habe ich jetzt den ganzen Tag irgendwie den Kleinen gehabt und bin jetzt gerade fertig. Können wir vielleicht erstmal irgendwie, also kann ich mich gerade erstmal so ein bisschen in Stimmung versetzen? Ich will jetzt noch nicht sofort loslegen. Mhm. Und das habe ich eben auch letztens echt un-GFK-mäßig dann formuliert und habe halt gesagt, ich mag diese Fickerei einfach nicht.
Also so hast du es gesagt?
Ja, oder so, ich mag das, also das ist ja dann auch sehr scheiße allgemein formuliert, so, ich mag das gar nicht so, gefickt zu werden. Das ist ja voll doof, stimmt ja gar nicht.
Aber ab und zu magst du es ja mal.
Ja, manchmal mag ich das ja schon. Und das ist ja dann total blöd, das jetzt meinem Partner um die Ohren zu hauen.
Mhm, weil das was Generelles aufstellt, ne?
Kommt ja dann auch schnell, ne? Dieses, immer machst du bla, nie machst du didede.
Meine Sekretärin bei der Arbeit.
Aber in meinem Kalender zu seinem Sexdate steht doch Ficken.
Ja, wow. Also mich als Mann würde das schon ganz schön treffen, wenn ich das hören würde von meiner Freundin.
Ja.
Ich will nicht so ficken. Oder ich will nicht immer so ficken.
Ich will nicht immer so gefickt werden. Du denkst ja so,
oder jawohl. Ich will nicht.
Nein, aber ich finde schon, das hat doch so eine Berechtigung, wenn man, also ich glaube, ich würde schon verstehen, dass es nicht um immer geht, sondern um mal. Also hast es ja nicht gemeint, du meinst ja nicht, ich will generell nie wieder Sex haben, sondern es geht ja um die Härte des Sexes. Aber
ich habe es dann auch später spezifiziert, was ich da jetzt eigentlich meinte. Und
Aber vielleicht doch, du hast recht. Wenn so im ersten Moment könnte schon das Gefühl entstehen, ich mache hier was falsch. Ich tue vielleicht auch meiner Partnerin weh mit dem, was ich mache, weil sonst würde dieses nicht so hart formulieren. Doch, es könnte schon sein.
Ich glaube, was so weh tut als Mann in der Situation, wenn man das hört, ist, dass man seinen eigenen Egoismus versteht, dass man eigentlich mit der Frau geschlafen hat, ohne mit der Frau in Kontakt zu sein und seinen Schuh durchgezogen hat, weil man so geil war, notgeil, was auch immer. Und eigentlich will man ja seiner Partnerin was Gutes tun oder mit ihr zusammen in Verbindung Spaß haben. Und man versteht dann erst, dass es ja, ich möchte nicht sagen, eine Mini-Vergewaltigung war, aber ist jede Form des Nicht-in-Kontakt-Seins mit seiner Partnerin beim Sex eine Mini, also ist vielleicht ein zu hartes Wort, weil Vergewaltigung ist, aber vorbeigebimst vielleicht.
Ja, vielleicht eher das.
Und genau, das versteht man, glaube ich, und das tut so weh.
Da, echt? Das verstehst du dann? Okay.
Nee, wenn man darüber nachdenken würde, ich würde es nicht sofort in der Situation, ja. Weil dann würde ich mich ja auch nicht, dann würde ich nicht in die Reaktion gehen, sondern eher in die Trauer, so dass ich sage, wow, wenn ich das höre, macht mich das ganz schön traurig und ich kann dich ganz gut verstehen, wenn ich nochmal in unser Sexerlebnis reingehe. Das wäre die Marshall E. Rosenberg Antwort und diese reflektierte Antwort, aber ich wäre wahrscheinlich so, ja, so selten wie wir bimsen, da platze ich ja fast.
Ja, oder, hä, aber das hat dir doch jetzt letzte Woche noch total viel Spaß gemacht hier.
Ja. Ja, krass. Und wozu führt das dann, wenn du so einen Ausspruch hast?
Im Grunde führt es ja zu was Positivem. Also natürlich ist es im ersten Moment blöd, sodass wir dann aneinander clashen und dass dann auch Verletztheiten auf beiden Seiten irgendwie da sind. Aber grundsätzlich hat es uns dann schon wieder mehr zueinander gebracht, weil wir drüber gesprochen haben. Ja, dann war dann erstmal unsachlich, aber danach ja schon, okay, worum geht's uns denn eigentlich jetzt? Ne? Wir nehmen mal die eine Schicht jetzt runter, was steckt denn eigentlich da drunter? Und das ist eben genau das, was du gesagt hast, dass mein Bedürfnis war ja eigentlich Verbindung. Ich wollte Verbindung herstellen und jetzt nicht auch noch den Sex so unverbunden haben. Also ich meine, unser Alltag ist ja unverbunden genug, weil wir uns nur zwischendurch sehen, vielleicht nur irgendwie organisatorische Absprachen treffen. Und dann auch noch jetzt Sex so anonym, hatte ich keinen Bock drauf. Sondern das war dann für mich, also mein Wunsch war dann danach, lass uns doch das jetzt zumindest irgendwie so als verbindendes Glied haben.
Aber kommt natürlich nicht zustande, wenn man den Rest schon nicht ganz in Verbindung ist. Ist ein Trugschluss. Also ist schwieriger, verbundenen Sex zu haben, wenn man davor schon nicht in der Verbindung ist, wie man sie sich wünscht.
Ja, ja, ist richtig. Aber ich finde auch, und trotzdem glaube ich, durch so ein drauf einlassen, in der Situation, ja, nicht zu 100%, aber doch zu mehr Prozent möglich.
Ja, im Hier und Jetzt. Also in der Situation, nicht im Hier und
Jetzt. In der Situation, ja.
Ja, okay, verstehe ich. Wir sind immer noch beim Vorspiel.
Das ist auf jeden Fall ein langes Vorspiel.
Echt?
Das ist ein sehr, sehr langes Vorspiel. Also mittlerweile.
Das gefällt mir.
Ja, genau.
Nein, nicht immer.
Okay, Vorspiel kann sehr unterschiedlich aussehen. Bei der Penetration, was kann man richtig machen und was ist falsch? Oder was fühlt sich oft falsch an?
Ja, also was sich ja unangenehm anfühlt als Frau, ist auch das, was wir schon gesagt haben, dieses schnelle Eindringen und nicht auf Körpersignale achten, die vielleicht sagen, ich mag es jetzt eigentlich erstmal langsamer, ein bisschen ruhiger. Und jetzt bist du drin und merkst, okay, ich schlag da an, es ist eigentlich noch nicht die Erregungsstufe da, die das jetzt zulassen würde.
Mach mir den Buckel.
Dann
mit dem Ellbogen auf die Wirbelsäule.
Darf ich in dem Moment dafür sorgen, dass meine Partnerin mehr erregt ist?
Also wieder von vorne.
Küssen, durch langsam herantasten, langsamere Bewegungen machen, auch mal verharren. Ich glaube, das ist auch so ein Trugschluss, dass wir denken, dass Sex halt immer nur aktiv und rein, raus, rein, raus, rein, raus. Mhm. Die Vagina, die reagiert vor allem auf Druck. Und deswegen ist ja auch so dieses vermeintliche Klischee, dass Frauen eher auf dicke Penisse stehen als auf lange, weil dieser dicke Penis mehr Druck ausüben kann. Und ja, wenn wir zwischendurch mal verharren einfach in der Situation, dann kann auch sowas wie ein Gefühl entstehen und so dieses Gespür dafür, aber was passiert denn da jetzt eigentlich gerade unten? Ah, okay, also ne, das ist ja jetzt nicht das, was dann in meinem Kopf vorgeht. So, da wird jetzt Druck auf meine Vaginawand ausgeübt. Aber das ist das, was passiert. Und die Klitoris, das ist vielleicht auch noch einfach gutes theoretisches Wissen, was man als Mann haben darf, dass die Klitoris größer ist als dieser kleine Knubbel. Genau, die befindet sich ja unter den Schamlippen und auch noch um den Vaginaeingang herum. Und das heißt, wenn ich da jetzt Druck ausübe, dann wird die ja auch berührt. Also deswegen mache ich gar nicht so gern diese Unterscheidung zwischen klitoralem, vaginalen Orgasmus. Letztendlich ist es halt ein Orgasmus und der wird ausgelöst. Letztendlich ja sowieso hier in unserem größten Lustorgan, in unserem Gehirn. Okay. Und deswegen auch, da spielt ja noch viel mehr ein, jetzt zum Thema Erregung, als nur unten die Stimulation an meinen Genitalien.
Deep Talk, Dirty Talk, nicht
Deep Talk. Dirty Talk.
Deep Talk, dann Dirty Talk. Auch. Doppel D.
Berühren, den restlichen Körper mit einbeziehen.
Hilft dir Deep Talk selber? Dirty Talk.
Deep Talk machen wir hier gerade. Mir hilft das sehr, ja.
Max ist ein krasser Deep Talk-Spezialist. So hat er ganz viele Frauen rumgekriegt. Ja, du kannst es dir nicht vorstellen.
Jetzt bin ich nur ein Dirty Talker.
Das Trauma der Frauen aufgemacht und in dieser Verwundung ist er reingegangen mit seinem Lachs. Also, jeder hat halt eine andere Methode, ne? Und Max, wie du schon am Anfang richtig gesagt hast, jeder bleibt bei dem, was funktioniert. Irgendwann warst du in der Methode verhaftet. Ja. Aber ich habe mich dabei auch eine Weile erwischt, ne? So richtig schmutzige, tiefe Gespräche mit der Frau führen, wo man genau wusste, es interessiert einen eigentlich nur so semi, aber manche Frauen reagieren da extrem stark drauf, wenn sie das Gefühl haben, verstanden zu werden. Aber nicht auf dieser Ebene, ich verstehe dich und ich fühle da so mit, sondern eher, wow, der stellt genau die Fragen, die mir noch nie jemand gestellt hat.
Okay, also so, du meinst jetzt als Dosenöffner sozusagen?
Max immer, ich nie. Aber es gibt eigentlich keine fiesere Methode, ne?
Die ist auch super einfach, wenn man sie irgendwann mal verstanden hat.
Besonders als Sozialpädagoge fällt dir das leicht. Oh Gott, oh Gott. Handwerkszeug, was man lernt. Eigentlich viel, viel sinnvoller als so ein Psychologiestudium. Ne? Also in der Lebenspraxis.
Und dann kann man irgendwann daraus auch, weiß ich nicht, Therapieformen entwickeln.
Das Problem ist ja immer, du hinterlässt ein Schlachtfeld. Du machst diese Frau auf, machst sie vulnerabel, schläfst da mit ihr und das ist so wie in ein Land eindringen, dort Krieg anrichten und keinen Wiederaufbauplan.
Verwüstung oder was?
Es ist wie Afghanistan am Ende. Okay.
Ist das politisch korrekt eigentlich?
Afghanistan? Also zum Beispiel, also ich habe nicht von einem Wiederaufbauplan gehört, den George W. Bush hatte, als er in Afghanistan einmarschiert ist.
Dass man so die Frau öffnet und so verwundbar hinterlässt.
Müssten wir mal die Afghanen und die 60 verschiedenen Minderheiten in Afghanistan fragen. Also,
oder die Frauen.
Ja. Das ist politisch nicht korrekt und auch lusttechnisch nicht korrekt, glaube ich. Aber Max, wenn du jetzt nochmal auf dem freien Markt wärst, was würdest du anders machen als vorher?
Ich glaube, ich würde auf jeden Fall schneller zum Punkt kommen und vorher schon gucken, dass, ja, ich glaube, früher war ich auch viel, viel notgeiler. Da war es mir auch nicht so wichtig, was für innere Qualitäten die hat, sondern vor allem habe ich auf äußere Merkmale sehr viel Wert gelegt und das, wenn es gestimmt hatte, war das dann auch okay. Das würde ich, glaube ich, so nicht mehr machen, weil ich natürlich jetzt weiß durch eine Beziehung, dass guter Sex erst dann entsteht, wenn man sich auch wirklich kennenlernt und dieses rabiate Fickerei auch zu nichts führt.
Das führt zu nichts.
Darf zwar auch mal sein, aber ich glaube, ich würde diesen Seelenficker-Modus in der Form nicht mehr so anwenden. Ich habe ihn, glaube ich, auch nicht so wie du es beschreibst, schon sehr, sehr hart. Ich habe das nicht nur so instrumentalisiert. Ich habe da schon auch, war da schon auch mitfühlend.
Ja, aber das war ja auch ein unterbewusster Prozess. Also ich will jetzt nicht für deine letzten Jahre der Bimserei sprechen. Das wäre auch ein bisschen überheblich, wenn ich in jeder Situation mit drin gewesen wäre. Leider nicht. aber ich habe dich ja in ein paar Situationen wahrgenommen und wie du dort agiert hast. Ich glaube nie, dass es so ein richtig bewusster Prozess war. Und das ist eher so aus der Ferne. Also ich glaube, du hast einfach ein unglaubliches Talent für und das fiel dir leicht. Und man macht ja Sachen in extremen Situationen. Und mit einer Frau flirten, mit der man schlafen will, das ist am Ende eine extreme Situation.
Extremsport.
Aber man wird, also geht dir das auch so, dass du nicht mehr so notgeil bist wie früher? Oder bist, also Frauen sagt man ja ab einem bestimmten Alter werden notgeiler, ne?
Ja.
Ist das bei dir schon eingetroffen oder?
Nee, im Moment noch nicht. Ich warte da noch drauf. Nein, im Moment bin ich weniger notgeil als früher. Mhm. Ja.
Wonach hast du Partner ausgesucht früher und was hat sich geändert, würdest du sagen?
Ich habe Partner als erstes irgendwie nach Größe ausgesucht, weil ich selber ziemlich groß bin, habe ich immer geguckt, dass die zumindest größer sind als ich.
Wie groß bist du?
1,78.
Ah, okay, ja, das ist groß.
Und dann wurde irgendwie, hat sich das ja schon immer minimiert, so die Zahl, die da jetzt noch in Frage kam. Aber
Italien,
wir sind so
bleiben da nicht mehr so
viel. Italien, das ist echt schon eine Ausnahme. Aber mir sind halt sofort solche Männer auch aufgefallen, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs war, dann immer ganz besonders halt die großen Kerle.
Ja, Äußerlichkeiten, die ich gesagt habe, ne?
Ja, bei mir ist das auch so ganz lange gewesen. Ich habe
große Frauen.
Ja, also das ist mir nicht so wichtig, aber schon Gesicht, Zähne waren mir immer super wichtig und sind mir natürlich immer noch wichtig. Und das hat manchmal schon gereicht, damit man seine Zeit miteinander verbracht hat.
Ja.
Und heute denke ich mir, das Leben ist so krass kurz. Willst du jetzt 1, 2, 3 Treffen mit einer Frau aufwenden, damit ihr irgendwann miteinander schlaft, obwohl du jetzt schon weißt, dass das einfach nur zum Sex führt und gar nicht mehr weiter. Und das wird für mich immer uninteressanter und ich bin da immer sensibler mit meiner Zeit. Aber es geht einfach so um die Zeit, die man investiert.
Heißt das jetzt, du triffst jetzt auch Frauen, die dich also äußerlich nicht so sehr ansprechen?
Nee.
Wollte ich gerade genau die gleiche,
oder,
die gleiche Frage.
Nein, das heißt einfach,
oder du kommst schneller zum Punkt mit den...
Nee, also es heißt eigentlich, dass ich Frauen, die ich nicht spannend finde, schneller aussortiere.
Ja, das, was ich auch gesagt habe, was
ja.
Ich glaube ich auch machen
würde. Oh ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, ja.
Dass ich denke, okay, die gefällt mir optisch und die hat was Geiles, aber wenn sie redet, dann denke ich mir so, wow, worüber willst du dich mit der in 2, 3 Monaten unterhalten? Da kommt jetzt schon gar nicht zustande.
Ja, bei mir war es dann auch irgendwann so, dass ich mich darauf eingelassen habe, dass jemand jetzt vielleicht nicht diesem Raster entspricht von, okay, der muss jetzt mindestens 1,90 groß sein, muss perfekte Zähne haben und muss dann noch Humor haben. Doch, Humor ist schon extrem wichtig bei mir.
Also auf der Humorebene würde ich keine Kompromisse machen.
Ja, dass ich da auf jeden Fall Abstriche gemacht habe dafür, dass ich eben mit jemandem einen ganz tollen Abend verbracht habe und gedacht habe, doch, das finde ich jetzt irgendwie doch sexy.
Das hat mal mir
gucken,
ein gutes
was
Gefühl
was
gemacht.
Und dann habe ich mich halt irgendwann gefragt, okay, kann ich darüber hinwegsehen? Ja, und ich konnte darüber hinwegsehen, dass er jetzt nicht 1,90 groß war, sondern dass wir gleich groß waren und das ging auch echt lange gut.
Ja, doch, kann ich bestätigen.
Ich guck mal, wohin sich das bei mir entwickelt. So, jetzt sind wir mit dem Sex fertig. Das war jetzt...
Sind wir
durch?
Alle sind gekommen.
Alle Anwesenden.
Alle Anwesenden sind gekommen. Was ist nach dem Sex? Was ist da was Gutes? Hand auflegen oder abrollen, ins Bad gehen und sagen... Boah.
Ich finde das danach irgendwie gar nicht so wichtig, außer dass ich halt spüre, okay, eben er rollt sich jetzt nicht nur weg und ist jetzt irgendwie auf und davon, sondern noch irgendwie sowas wie, also nochmal quasi kurz Verbindung aufbauen, ja, das war jetzt geil oder
High Five.
Vielen Dank dafür. Ein Kuss. So, da gibt es jetzt auch kein Standard irgendwie, aber doch nochmal kurz Verbindung aufbauen, so, yeah. Okay.
Hast du geil gemacht.
Und dann darf der sich auch ruhig wegdrehen oder woanders hingehen. Also,
aber diese Verbindung ist dir am Ende nochmal wichtig. Also es geht hauptsächlich um die Verbindung.
Für mich schon. Aber das ist, glaube ich, jetzt auch im Moment meiner jetzigen Lebenssituation geschuldet.
Ach, okay, genau. Das Leben ist immer nur eine Momentaufnahme.
Absolut. Und es gab aber Lebenssituationen, in denen ich das so mit der Verbindung nicht so sehr brauchte. Da ging es mir dann schon, also da konnte ich mich durchaus auch auf One-Night-Stands einlassen. Mhm. Das ist für mich im Moment irgendwie so wie undenkbar. Aber
ja gut, du bist auch in einer festen Beziehung, also am Rande, ne?
Ja, aber ich habe ja nicht gesagt in einer monogamen Beziehung.
Ah, okay, sorry. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, wenn man so... Also, weil so eine kleine, frische Familie ist doch so ein bisschen vulnerabel, oder?
Es ist ja genau das Ding.
Ja.
Ja.
Okay. Weil ich hätte mir so nach der Geburt meiner Tochter das überhaupt nicht vorstellen können, mit anderen Frauen zu schlafen. Wirklich nicht.
Nein, nein, ja.
Komisch, ne?
Nein, auf keinen Fall.
Kann sich das dein Freund vorstellen?
Nein.
Okay, gut.
Er lebt auch nicht in einer Polyamorie. Nur ich.
Wir leben in einer einseitigen, nicht offenen, kommunizierten...
Nein, ich habe ja damit auch nicht gesagt, dass wir jetzt nicht monogam sind.
Aber... Wir sprechen darüber.
Ich wollte es mal einfach in dem Raum wabern lassen, um weiter in der Sex zu
gehen. Aber vielleicht eine andere Form. Es gibt ja noch weitaus, das eine ist ja nicht monogam, das andere ist monogam.
Was gibt es denn dazwischen, die Großeltern? Als letzte Abschlussfrage. Wie hat dein Freund darauf reagiert, als er das erste Mal die Begrüßung zwischen deinen Familienmitgliedern gesehen hat?
Oder ist er auch Italiener? Oder hat
nein,
der
ist er nicht. Nein, absolutes Nordlicht.
Ah, krass, dann ist er genau das Gegenteil. Das ist einer von den Händeschütteln an.
Ja. Aber er ist schon eher ein Umarmer.
Jetzt küsst er auch
den Umarmer. Und muss er denn auch so beim ersten Treffen alle mitküssen?
Nein. Aber nein, das hat auch noch... Nein. Das findet er, glaube ich, zwischen den Männern befremdlich. Hat es auch, glaube ich, mal so gesagt. Oder war das jetzt ein Ex-Partner, aber es kam schon häufiger mal so dieses, ja, das ist aber komisch irgendwie, warum machen die Männer das jetzt auch so untereinander? Zu dem Rest irgendwie, dass ich meinen Opa küsse und so weiter, hat er noch nichts gesagt. Aber er hat wiederum auch gesagt, er findet das total schön, dass das bei uns so eng ist. Also wir haben halt so eine ganz enge Familienbindung auch. Mhm. Das gibt es wiederum bei ihm nicht. Mhm. Und das vermisst er so ein bisschen.
Mach mal ein bisschen Slicker-Zunge, ne? Im Norden. Okay. Wenn ihr mehr von Jana erfahren wollt, Jana Baccio, dann schaut einfach ins Buch rein. Du hast ein Buch rausgebracht zur weiblichen Lust und vor allem, wie man die sich bereiten kann. Hand drauf heißt das, ne?
Ja.
Und du hast auch einen eigenen Podcast. Wie heißt der?
Love Your Sex.
Love Your Sex. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank.
Ja, danke euch. War sehr schön.
Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.